Janmana,
Janmana,
wiederholte Geburten und Tode.
Ante,
na,
Janava,
jemand, der über vollständiges Wissen verfügt.
Ma,
mir,
Rabatyate,
ergibt sich.
Vasudeva,
die Persönlichkeit Gottes Krishna.
Saravam,
alles.
Iti,
auf diese Weise.
Saha,
diese.
Mahatma,
große Seele.
Sudurlabha,
sehr selten zu finden. Wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir. Da weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solch eine große Seele ist sehr selten. Erläuterung. Wenn das Lebewesen nach vielen, vielen Leben zum Punkt kommt, wo es hingebungsvollen Dienst oder transzendentale Rituale ausführt, entwickelt es letzten Endes transzendentales reines Wissen und erkennt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes das endgültige Ziel aller spirituellen Erkenntnis ist. Am Anfang des Pfades der spirituellen Erkenntnis, während man noch versucht, seine Anhaftung an den Materialismus aufzugeben, neigt man sehr leicht zu unpersönlichen Vorstellungen. Doch wenn man weiteren Fortschritt macht, kann man verstehen, dass es im spirituellen Leben Tätigkeiten gibt und dass diese Tätigkeiten hingebungsvollen Dienst darstellen. Wenn man dies erkennt, entwickelt man Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes und ergibt sich dem Herrn. An diesem Punkt versteht man, dass Sri Krishnas Barmherzigkeit alles ist, dass er die Ursache aller Ursachen ist und dass die materielle Manifestation nicht unabhängig von ihm ist. Man erkennt, dass die materielle Welt eine verzerrte Spiegelung der spirituellen Mannigfaltigkeit ist und dass es in allem eine Beziehung zum höchsten Herrn Sri Krishna gibt. So sieht man alles in Beziehung zu Vasudev Sri Krishna. Eine solche universale Sicht von Vasudev bringt einen schnell zum höchsten Ziel, der völligen Hingabe zum höchsten Herrn Sri Krishna. Solche ergebenen großen Seelen sind sehr selten. Der vorliegende Vers der Bhagavad Gita wird im dritten Kapitel, Vers 14 und 15 der Shvetashvatara Upanishad sehr schön erklärt. Sahasra Shisha Purusha Sahasraksha Sahasrapad Sahabhumin Vishvato Vritva Yatishtat Tasangulam Purusha Evedang Sarvam Yadbhutam Yachabhavyam Utamritas Vasheshano Yadayanena Tirohati. In der Chandogya Upanishad 5.1.15 heißt es: Navai Vacho na Chakshungsi na Shrotrani namanangsiti Achakshate Pranaiti Eva Chakshate Prano Yaye vaitani sarvani bhavanti. Weder die Kraft zu sprechen, noch die Kraft zu sehen, noch die Kraft zu hören, noch die Kraft zu denken, ist der ursprüngliche bewegende Faktor im Körper eines Lebewesens. Es ist Leben, das das Zentrum aller Tätigkeiten ist. Ebenso ist Vasudev, die höchste Persönlichkeit Gottes Sri Krishna, der ursprüngliche bewegende Faktor in allem. In unserem Körper wirken die Kräfte des Sprechens, des Sehens, des Hörens, des Denkens und so weiter. Sie sind jedoch wertlos, wenn sie nicht mit dem höchsten Herrn verbunden sind. Und weil Vasudev alldurchdringend ist und alles Vasudev ist, ergibt sich ihm der Gottgeweihte im vollen Wissen. Vergleiche Bhagavad Gita 7,17 und 11,40. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bahunam janmanamante jnanavanmang prapatyate vasudevasavamiti samahatmasudhulabha. Wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir, da er weiß, dass ich die Ursache aller Ursachen und dass ich alles bin. Solch eine große Seele ist sehr selten. Um diesen Text zu verstehen, ist es gut, die Chandogya Upanishad zur Hilfe zu nehmen. Es gibt dort den Schloka, den Prabhupada hier zitiert, der klar macht, wie alles letztendlich abhängig ist von Krishna. Und zwar spricht er von der Kraft zu sprechen, der Kraft zu sehen, der Kraft zu hören, der Kraft zu denken und sagt, dass diese Kräfte alle abhängig sind von der Gegenwart der Seele. Stellen wir uns einmal einen Menschen vor, der sehr sprachgewaltig ist, der ein guter Denker ist und so weiter und so fort. Er ist gerade gestorben. Jetzt, in diesem Augenblick, ist seine Kraft zu sprechen, seine Kraft zu denken, seine Kraft zu sehen und zu hören, losgelöst von der ewigen Seele, die den Körper verlassen hat. Und die Kräfte verbringen nichts mehr. Der gleiche Denker kann nichts mehr denken, seine Augen sehen nichts mehr, sondern starren in die weit entlegene Ferne, er hört nicht mal mehr. Die Seele hat die Verbindung abgebrochen und deswegen gibt es keine Aktivität bei diesem jetzt toten Körper. Die Fähigkeiten können nicht mehr zur Geltung gebracht werden. So ist es auch mit Krishna. Alles beruht auf Krishna. Alles ist möglich durch Krishna. Selbst zu sagen, es gibt kein Krishna, geht nur aufgrund Krishnas Gegenwart. Denn in dem Augenblick, wo Krishna das Universum verlässt, das Materielle, in dem Augenblick findet dort nichts mehr statt. Er ist das aktive Prinzip. Er ist, so heißt es, der samengebende Vater allen Seins. Er ist der Anfang, die Mitte und das Ende eines jeden. Durch Krishna allein ist alles möglich. Wir können ein einfaches Beispiel geben. Stellt euch diesen Raum einfach mal vor, ohne Sauerstoff. Ist ziemlich ziemlich nah in der Vorstellungskraft, nicht, weil es so heiß ist und so drückend. Aber in dem Augenblick, wo das Oxygen nicht mehr da wäre, würde jeder umfallen, keine Aufmerksamkeit mehr für die Vorlesung wäre möglich, nicht mal mehr Prasadam essen wäre drin, nicht mal mehr im Maya sein wäre drin, man würde einfach umfallen. So, Krishna ist das Oxygen, das gewisse, wie sagt man, Vitamin, das Vitamin C unseres Lebens, der Erhalter, der Schöpfer und der Vernichter allen Seins. Wie kann ohne ihn etwas möglich sein? So, der Weise, der nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, er ergibt sich mir, da er versteht, dass er die, dass ich die Ursache aller Ursachen ist. Krishna Bewusstsein, also wird hier gesagt, ist nicht etwas, was man unbedingt nur in einem Leben entwickeln kann. Es ist zum Teil etwas, was man in einem vorangegangenen Leben angefangen hat und in diesem Leben dann wieder aufnimmt und weiterführt. Hoffentlich, um es zur Vollkommenheit zu bringen und zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Wir sehen das in unserer Bewegung, dass manche von vornherein sehr große Chancen haben. Alles fällt ihnen sehr leicht. Sie sind begeistert, angeregt durch die Thematik, herausgefordert durch die Möglichkeit, in diesem Leben voll ins Krishna bewusst zu werden und beschreiten den Pfad mit Entschlossenheit. Andere jedoch nehmen nur ein bisschen auf in diesem Leben, um es dann in einem weiteren Leben weiter zu praktizieren und weiter zur der Vollkommenheit entgegenzubringen. Und zum Beispiel sehen wir es immer bei dem kleinen Bhima. Der kleine Bhima, als vor 2 Jahren, als wenn er unbeobachtet war, ist er hier auf diesen Sitz geklettert und hat mit Kartels enthusiastisch Jaya Radha Madhava gechantet. Und er wusste alle Worte, hat die Augen zugemacht, sich in Ernsthaftigkeit geübt und sich in die Mut gebracht, die Vorlesung zu geben. Woher dieses Wissen? Nur abgeguckt? Das kann man nicht Jayadana Madhava von Anfang bis Ende lernen. Wir haben große Beispiele in unserer Bewegung von solchen, wo es klar ist, dass sie in einem vorangegangenen Leben schon den Pfad des Krishna-Bewusstseins ausgeführt haben. Man hat ein paar Experimente gemacht in England mit Devotees, um herauszufinden, was sie in ihrem vorangegangenen Leben unter Umständen gewesen sind. Und zwar hat man dazu die sicherlich nicht ganz unumstrittene Praxis der Regression gemacht, wo ein Mensch in eine Art Halbwachbewusstsein von einem Half-Wakefulness zurückgeführt wird zu seinem zweiten Geburtstag, und ihm wird dann gefragt, was hat er da erlebt, was hat er für Torte gekriegt und so weiter und so fort. Und er dann Dinge sagt, die später verifiziert werden können, also als wahr ermittelt werden können. Man hat also das mit den Devotees gemacht und sie noch weiter zurückgeführt als eben ihren zweiten Geburtstag, sondern weit 5 Jahre davor. Und bei manchen sind erstaunliche Dinge herausgekommen. Zum Beispiel bei einem Devotee, der beschrieb, wie er dann in seiner letzten Stunde in den Ganges ging und den Hare Krishna, er war irgendwie ein bisschen, also sehr krank, war dabei zu sterben, und dann mit seinem Beat, den im Hare Krishna im Ganges lag und weiter im Ganges starb, wobei er noch die Bhagavad Gita unter dem Arm hatte. Solche Dinge haben die Bodhis gesagt von ihren davorliegenden Dasein. Also ganz gleich, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Wohlgemerkt, ich habe bewusst gesagt, diese Regressionstechniken sind umstritten. Und damit meine ich auch bei uns. Das muss man nicht machen, um ein Devotee zu machen, zu sein, sich zurückführen zu lassen. Denn in dem Augenblick, wo man in diesen Bereich des der Erinnerung geht, des Geistes geht, gibt es kaum noch Regeln und Sicherheiten. Nicht? Man weiß nicht mehr, was dort auf einen zukommt, wie genau was wahr ist, was Imagination ist, was vielleicht Angelesenes ist aus irgendeinem Buch, was einfach nur pubertäre Neigungen sind, sich wichtig zu tun und so weiter und so fort. Man weiß das nicht. Der Geist ist ein großer Königreich mit eigenen Gesetzen, die wir noch nicht alle ermitteln haben in unserem Dasein. Was ich aber sagen möchte ist, dass manche Devotees von vornherein aus einem vorangegangenen Leben gute Chancen mit sich gebracht haben, den Pfad des Krishna-Bewusstseins mit großer Entschlossenheit aufzunehmen. Krishna spricht davon im 6. Kapitel der Bhagavad Gita, als Arjuna ihn fragt, was das Schicksal eines Devotees ist, der sich der nicht zur höchsten Stufe des Krishna-Bewusstseins kommt und sogar den Pfad des Krishna-Bewusstseins wieder verlässt und sich der Welt zuwendet. Sri Krishna sagt grundsätzlich, dass jemand, der einmal Gutes getan hat, damit, das heißt, der sich auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes bemüht hat, niemals das verliert. Das ist sozusagen eine ewige Einzahlung auf seinem spirituellen Bankkonto, wenn wir das mal wirtschaftlich ausdrücken wollen. Oder vielleicht ein wenig besser ausgedrückt. Es ist ein Verdienst, ein spirituelles Verdienst, was ihn nie wieder verlässt. Selbst das einmalige Aufsuchen einer Vorlesung im Tempel oder irgendetwas spirituelles, das Essen vom Prasada, wird uns nie wieder verlassen. Die Wirkung ist ewig nicht da, als etwas Transzendentales oder Spirituelles. So diejenigen, die aufgrund zu großer Weltzugewandtheit wieder sich dem materiellen Leben zuwenden, werden, wenn sie einmal den Pfad des spirituellen Lebens beschritten haben, dieses Verdienst mitnehmen in ihr nächstes Leben und dort dann weitermachen, wo sie im vorangegangenen Leben aufgehört haben. Ein Beispiel, was in den Schriften gegeben wird. Es gab einmal einen gewohnheitsmäßigen Dieb, einen sogenannten Kleptomanen, der sich einmal völlig versehen hatte in seinen Chancen und deswegen beim Diebstahl überrascht wurde von den Häschern des Königs, den Guards, den Wächtern. So, er floh vor diesen Guards, vor den Wächtern und wusste, auf diesen Diebstahl, den ich mir eben erlaubt habe, steht die Todesstrafe. So, in seiner Not suchte er nach einer Lösung, den Häschern zu entkommen und schließlich kam ihm diese Lösung und zwar setzte er sich in eine Versammlung von Heiligen hin, die gerade aus der Bhagavad Gita hörten. Verstehen Sie die Szene? Die Wächter laufen ihm hinterher und er denkt, wo kann ich einen Unterschlupf finden, dass ich nicht erwischt werde? Und sieht also diese Vorlesung und nimmt dort Zuflucht. Praktisch so, als wenn hier plötzlich in unserem Tempel ein mehrfacher Gewaltverbrecher plötzlich im Tempel sich hinsetzt und keucht nicht und selbst um zu entkommen, weil er denkt, die Polizei wird ihm gewiss nicht bei den Hare Krishnas vermuten. Da ist der letzte Ort, wo sie nach ihm suchen würden. So setzte er sich also auch zu diesen in diese Vorlesung hin und die Herrscher liefen an ihm vorbei. Doch zur Zeit des Todes wurde er mit anderen Wächtern konfrontiert. Es waren die Yamadutas, die Boten des Todes, die über die universale Gerechtigkeit wachen. Und sie wussten von diesem sehr gemeinen Diebstahl und stellten ihn zur Rede. Sie sagten also, gut, die Miliz der Welt mag dich verloren haben und vergessen haben, aber nicht wir, die Miliz des Universums. Du hast jedoch in deinem Leben etwas Gutes getan, du hast die Bhagavad Gita gehört. Du kannst dir also aussuchen, was du als nächstes möchtest. Möchtest du, dass du für den Diebstahl bestraft wirst? Und dann, danach, das Ergebnis kriegst auf das Hören der Bhagavad Gita? Oder möchtest du zuerst das Ergebnis auf das Hören der Bhagavad Gita hören kriegen und danach dann bestraft werden für deine sinnvollen Tätigkeiten? Was hättet ihr gesagt? Christian.
Ich kenne die Geschichte schon.
Ja, was hätte ich... Ja. So habe ich auch gedacht, als ich die Geschichte noch nicht klappen konnte. Weil da hat man es hinter sich und dann geht es gut weiter. Nicht? Nicht unbedingt. Was ist die Logik dahinter? Genau. Sehr gut. Hier nun liegt folgender Fall vor. Der Dieb hatte etwas Transzendentales getan. Etwas Virtuelles. Etwas im Krishna-Bewusstsein, was hier in der Bhagavad Gita als ein ewiges Verdienst bezeichnet wird. Er sagte, ich möchte also zuerst das Ergebnis auf das Hören der Bhagavad Gita haben. Und dieses Ergebnis war, dass er in der Gemeinschaft von Gottgeweihten weiterhören würde über die Bhagavad Gita. So, die Yamadutas, die Sendboten, die Wächter über die Gerechtigkeit, kamen dann zu ihm hin und sagten, okay, jetzt hast du genug gehört, jetzt ist das Verdienst auf das Hören der Bhagavad Gita zu Ende, jetzt musst du bestraft werden. Nein, sagte der Dieb, ich kann nicht mehr bestraft werden, denn ich wünsche mir jetzt wieder das Ergebnis auf das Hören, was mehr Hören ist. Ich werde jetzt gar nicht erst wieder ins Mathe, ich bin transzendental auf der Transzendentalstufe, ich bin dem Gesetz des Karmas entronnen. Versteht ihr, der Dieb kannte spirituelle Themen. Indem man einmal anfängt mit spirituellen Tätigkeiten, setzt sich das immer weiter fort und man kann den Ergebnissen auf sein vorangegangenes Tun, auf sein schlechtes Karma, ein für alle Mal entrinnen. Das ist das Ergebnis, was Krishna in der Bhagavad Gita verspricht. Wer einmal Gutes tut, und damit meint er Transzendentales oder Spirituelles, wird niemals vom Schlechten überwältigt. In den transzendentalen Schriften der Vedas gibt es viele Beispiele dafür, wie manche Devotees über mehrere Leben hinweg den Vorgang der spirituellen Erhebung beschritten sind, um dann schließlich auf der spirituellen oder transzendentalen Stufe verankert zu sein und nicht wieder in die materielle Welt zurückzukehren. Und tatsächlich, der Pfad des Krishna-Bewusstseins ist bemüht, den einen Gottgeweihten letztendlich dorthin zu bringen, wo er, wenn er es einmal erreicht hat, nicht wieder zurückkehren muss in die materielle Welt, nämlich in das ewige Königreich Gottes. Ein wichtiger Vorgang hierzu ist, dass der Geist des Devotees kontrolliert wird und auch die Sinne kontrolliert werden. In der im 8. Kapitel der Bhagavad Gita erklärt Krishna, was für Faktoren dafür sorgen, dass man aufs Neue eine Geburt in der materiellen Welt nimmt. Und zwar spricht er von einem sehr feinstofflichen Faktor, der aber von ausschlaggebender Wichtigkeit ist. Für jeden, der einen Pfad des Yogas beschreitet, auch für solche, die den Pfad des Bhakti-Yogas gehen. Er spricht nämlich davon, dass der Geist entsprechend seiner Ausrichtung zur Zeit des Todes dafür sorgen wird, dass die Seele einen neuen physischen Körper annimmt. Worauf auch immer der Geist zur Zeit des Todes gerichtet ist, dort wird man unmittelbar hingehen. Krishna-Bewusstsein ist nicht ein automatischer Vorgang. Das ist die natürliche Schlussfolgerung daraus. Man kann nicht hoffen, einfach durch eine automatische, herzlose oder gedankenlose ist eigentlich das Wort, Ausübung des Krishna-Bewusstseins die Vollkommenheit zu erreichen. Denn die Ausrichtung des Geistes wird dafür sorgen, wohin man kommt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Beispiel von dem Brahmana und der Prostituierten. Es gab einst einen Brahmana, der gleich angrenzend an eine Prostituierte lebte. Die Prostituierte empfing jeden Tag ein oder mehrere Freier und zog sie über den Tisch oder wie man das nennt, noch über andere Möbelare. Der Brahmana schaute ihr mit wachsendem Unmut zu und beschloss dann, für jeden Freier, den sie da empfing, einen Stein vor ihr Haus zu rollen, um ihr anzudeuten, wie unmöglich ihr Treiben sei, wie absolut verwerflich. Am Ende des Lebens sah man nichts von der Tür und den Fenster der Prostituierte, weil ein Riesenwall so groß wie die Berliner Mauer ihr Haus umringte aus Natursteinen. Es begab sich nun weiter, dass der Brahmana, der jeden Tag also vor dem Hause guckte und sich da in sexuellen Fantasien erging, was seine Nachbarin wohl wieder machen würde, und die Prostituierte gleichzeitig ihren physischen Körper verließen. Die starben gleichzeitig und kamen also aus diesem grobstofflichen Wirklichkeit, wo wir in physischen Körpern leben, heraus. Die Seele ging weiter. Und es begab sich, dass sie gleichzeitig zum Tor der spirituellen Welt kam. Die Prostituierte wurde durchgewinkt. Der Brahmana wusste nicht recht, was er davon halten sollte, und beschwerte sich bei den Dienern der Spirituellen und sagte: Ihr müsst euch versehen haben, ich bin der Brahmana und sie ist die Prostituierte. Wir haben zwar jetzt kein Mathe und Körper und deswegen sehen wir uns ziemlich ähnlich, aber diese Verwechslung sollte nicht möglich gewesen sein. Doch die Wächter von der spirituellen Welt sagten: Nein, sie hatte immer an Krishna gedacht. Sie hatte immer daran gedacht, wie unglückselig ihr Berufserwerb sei, ihr Gelderwerb sei, wie sie eigentlich immer wieder die regulierenden Prinzipien brauchte. Aber was konnte sie tun? Sie hatte halt diesen Körper, eine Mischung aus Unwissenheit und Leidenschaft war. Was sollte sie machen? Sie hatte zwei linke Hände, also nicht geeignet, irgendetwas Praktisches zu unternehmen. Während der Brahmana nun nicht an Krishna dachte, sondern immer an das dreibuchstabige Wort, was mit S anfängt. Und aus diesem Grunde war die der musste der Brahmin dann nochmal Geburt in der Materienwelt sehen. Nee. Ihr seht also an diesem Beispiel einen philosophischen Punkt erläutert. Das, woran man zur Zeit des Todes denkt, das bestimmt, wohin man geht. Das heißt nun nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Dass wir jetzt also die Vorlesung auflösen und uns in das Nachtleben vom Kreuzleben, vom Kreuzberg hineinstürzen. Nein, sicherlich beeinflussen auch die Aktivitäten das, was man denkt. Was wir denken, what we think. Doch letztendlich können wir nicht sagen, ich handle nur und deswegen ist mein Freipass in die spirituelle Welt schon ausgestellt. Und man muss bei seinen Tätigkeiten an Krishna denken. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der einfach nur handelt und nicht an Krishna denkt? Auch im Krishna-Bewusstsein handelt und nicht an Krishna denkt. Und demjenigen, der im Krishna-Bewusstsein handelt und an Krishna denkt. Das ist jetzt eine trickige Frage. Ich will es mal anders ausdrücken. Denn wenn man im Krishna-Bewusstsein handelt, denkt man ja an Krishna. Man ist sich ja über Krishna bewusst. Sagen wir besser so. Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der nach den... Der die vorgeschriebenen Handlungen eines spirituellen Lebens ausführt und dabei nicht an Krishna denkt, und demjenigen, der die vorgeschriebenen Pflichten eines spirituellen Lebens ausführt und dabei an Krishna denkt. Die Frage ist doch relevant, oder? Geht es uns nicht manchmal so, dass wir so beschäftigt sind, die Telefone klingeln, dann müssen wir doch Äpfel schälen für die Opferung, dann kommt noch Konya Bihari und sagt uns etwas, mit dem wir am wenigsten gerechnet haben, dass wir uns jetzt hingeben müssen und die schmutzigen, also die, sagen wir mal, die Töpfe, die schmutzigen Töpfe, die noch übrig geblieben sind, schuppen müssen, obwohl er es war, der das Sabji angebrannt hat, und so weiter und so fort. Kennt ihr das, wo man einfach nur noch tätig ist? So, was ist jetzt die Antwort auf diese Frage? Wer kann uns helfen? Krishna Mayi. Ja, stimmt. Derjenige, der nur automatisch handelt, nach den vorgeschriebenen Tätigkeiten, aber nicht an Krishna denkt, kann nicht Liebe zu Krishna entwickeln. Woher weißt du das? Hast du dir gedacht? Sehr gut, sehr gut. Sehr nice. Stimmt, Krishna Mayi. Das ist genau der Unterschied. Deswegen mussten wir alle Krishna Mayi werden. Krishna Mayi ist jemand, der mit dem Bewusstsein immer in Krishna vertieft ist. Das ist die Antwort von der richtigen Person. Ja, Uwe, die Antwort ist schon gegeben worden. Hast du noch etwas anderes zu sagen?
Ich bin eigentlich zuerst.
Zuerst, ja. Was ist mit demjenigen, der also nur etwas tut, aber nicht an Krishna denkt?
Oder später werden seine Wünsche, die sozusagen in seinem Herzen sind, enthalten sind.
Wie behandeln eigentlich? Ja, und dann ja. Auch sehr gut, weiter, Uwe. Wer nicht an Krishna denkt, wird einfach von dieser Tätigkeit, die man, sagen wir mal, auf der Erscheinungsweise der Tugend ausführt, man tut seine Pflichten ausführen, man handelt auf tugendhafte Art und Weise, herunterfallen. Er wird haltlos werden und wieder in die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit zurückrutschen. Das kann man auch sehr schnell und sehr gut in einem Tempelleben sehen. Wenn man einfach nur handelt und nicht an Krishna denkt, wird man plötzlich nicht mehr fröhlich und glücklich bei diesen spirituellen, an und für sich spirituellen Handlungen sein, sondern man empfindet das als Stress, als Plage, als Last und so weiter und so fort. Kennt ihr dieses Gefühl? Das heißt, die Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft, dass man nicht zufrieden sein kann durch seine Tätigkeit. Wieder übergenommen, man ist wieder auf der Ebene eines Juglings, eines Kali-Juglings. Das heißt, eines Zeitgenossen. So Krishna-Bewusstsein muss also, ist eine mentale Kultur. Und um diese Ebene zu erreichen, werden uns von Rupa Goswami verschiedene Tätigkeiten vorgeschrieben, die hilfreich sind. Erinnert euch, wir hatten diese eine philosophische, wir hatten diesen einen Punkt eben, wo wir sagten, zur Zeit des Todes wird das, was wir denken, entscheiden, wohin wir gehen. Und wir hatten dann aber gesagt, wir haben das Beispiel von der Prostituierten und dem Brahmana gebraucht, aus dem hervorging, dass die Prostituierte ja zu Krishna ging, weil sie an Krishna dachte. Wir hatten dann aber gesagt, dass es nicht heißt oder nicht interpretiert werden sollte, dahingehend, dass wir einfach alles tun und lassen können, was wir tun, was wir wollen, sondern dass zwischen den Tätigkeiten und unseren Gedanken ein sehr enger Zusammenhang besteht. Ich darf jetzt mal kurz, es tut mir leid, vor dieser letzten Reise sind die Beine total zerschunden. Ich muss mal das hier ein bisschen verändern. So. Ja, in Srila Rupa Goswamis Bhakti Rasamrita Sindhu werden 64 Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes ausgeführt, die dazu bestimmt sind, den Geist auf Krishna zu richten. Eines dieser Tätigkeiten oder ein großer Bereich der Tätigkeiten, die dort beschrieben werden, als eine Hilfestellung, sind, wenn man sie genauer anschaut, haben eine sehr große Wirkung auf unseren Geist. Zum Beispiel, man soll in den Heiligen Schriften lesen. Man soll Respekt anderen Lebewesen erweisen. Man soll Fastentage einhalten. Man soll Feiertage wie Jamashtami einhalten. Es gibt 64 solche Punkte, wo klare Unterweisungen gegeben werden. Man sollte Fragen stellen, wie man Fortschritte machen kann. Man sollte die heiligen Namen des Herrn schänden. All diese Tätigkeiten, die da erwähnt werden, werden deswegen erwähnt, weil sie einem dazu helfen sollen, letztendlich den Geist auf Krishna zu fixieren. Es werden nicht Tätigkeiten wie Fegen und Feuerholz einsammeln und so weiter und so fort erwähnt, sondern mehr solche Tätigkeiten, die einem helfen sollen, seinen Geist direkt mit Krishna zu beschäftigen. Man kann ja auch durchs Fegen Krishna bewusst werden, wenn man also den Tempel fegt. So heißt es, dass man damit sein Herz reinigt. Es ist also möglich durch eine solche äußere Tätigkeit, aber Rupa Goswami erwähnt insbesondere Tätigkeiten, die ganz eng und direkt mit Krishna verbunden sind, als hilfreich, um diese Gedanken an Krishna zu entwickeln. Gut, das ist also ein wichtiger Punkt für jemanden, der ernsthaft bemüht ist, den Pfad des Krishna-Bewusstseins zu entwickeln. Wenn es hier heißt, wer nach vielen Geburten und Toten tatsächlich in Wissen gründet, ergibt sich mir, heißt das nicht, dass man unbedingt viele Geburten und Toten braucht, damit man sich Krishna letztendlich da ist, die Sigurdita ergeben kann. Wir können auch innerhalb eines Lebens dazu kommen, uns Krishna hinzugeben. Die einfachste Methode dazu ist, dass wir einen Spiritual Meister annehmen und von ihm lernen, wie wir solche Tätigkeiten ausführen können, die aus Liebe zu Krishna geboren sind. So, Hare Krishna, wir wollen hier enden. Habt ihr vielleicht einige Fragen zu den angeschnittenen Punkten? Ja.
Es ist so, dass es so viele Tätigkeiten gibt, wo man sich sehr konzentrieren muss auf die Tätigkeiten. Weil manchmal merkt, dass man dann zum Beispiel gleichzeitig ein Lektor und nicht fünfmal, sondern warum den Service ist eigentlich.
Ja.
was auch das Beispiel gegeben von Arjuna, als er gekämpft hat, hat er nicht mehr so viel an Krishna gedacht, sondern an Pfeile und an die Mantra und sich vollkommen darauf konzentriert.
Mhm.
Wie kann man das erstellen? Wie kann man diesen Dilemma umgehen?
Es ist eine Frage des Zieles. It's a question of a goal. Of the goal. Es gibt solche Tätigkeiten, von denen Kunya Bihari gesprochen hat, von denen es, wo es unmöglich ist, seine Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes, nicht einmal auf den Gedanken an Krishna zu verwenden, sondern wo man total wach sein muss auf während dieser Tätigkeit. Ich glaube, die Frage ist klar. Wenn du das Ziel hast, bevor du diese Tätigkeit ausführst, dass es zu Krishna ist oder für Krishna ist, so wirst du merken, wie du während des Ausübens dieser Tätigkeit gerettet wärst und eben nicht da reinkommst, wovon wir sprachen, dass du zuerst einmal nur mehr aus Pflichtbewusstsein handelst und dann schließlich von deinen Wünschen eingeholt werden, die aus der Erscheinungsweise oder die durch den Kontakt mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft geboren sind. Wenn du aber nicht das Ziel hast, dich auf Krishna zu fixieren, so wirst du von der und Krishna zu dienen, so wirst du von der Erscheinungsweise der Leidenschaft eingeholt werden. Es gab einmal einen König, der für Krishna eine sehr hervorragende Opferung machte. Und zwar schenkte er Krishna, also für den Altar, bereitete er ein Geschenk vor aus 100 Rosen, die aber künstlich waren, die waren aus Rubin gemacht oder aus Silber gemacht, ja, aus Rubin gemacht mit einem goldenen Stiel. Sehr schön, nicht? Stellt euch das mal vor. 100 solche Rosen aus edlen Rubin mit einem goldenen Stiel. Das müsste man eigentlich auch den Einrichtungshäusern mitteilen. Das sieht ja wirklich fantastisch aus, als wenn man sich das vorstellt. Das mal vor. Rubinrose mit auf einem goldenen Stiel, da ist ja noch niemand drauf gekommen. Also das war der König, der hatte die so ein wenig, die Lage also auf dem Altar. Ein wenig später kam ein Brahmana an und legte ein Tulasi-Blatt dorthin. Und der König, der Krishna also so dem war die Anerkennung so wichtig, da hatte sich dieser Brahmana, er meint wohl, das Tulasi-Blatt ist mehr wert als meine Opferung oder genauso viel wert, denn sonst könnte er es ja nicht daneben legen. Versteht ihr? Das Ziel war nicht, Krishna zufriedenzustellen, sondern Anerkennung zu finden. Und so verfiel er völlig in die Erscheinungsweise der Leidenschaft und beschloss, ein großes Feuer in seinem Königshof anzurichten, wo er sich selber reinstürzen wollte, damit er als die entsagteste Person bekannt werde. Ja, das ist hingebungsvolles Dienen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Christian ist erst sehr schockiert in diesem Augenblick. Nee. Es gibt manchmal solche Züge in der Psychologie eines Gottgeweihten, der von der transzentralen Ebene herunterrutscht und auf der Ebene der Erscheinungsweise sein Dienst. Dann ist mir eben alles egal. Nee. So, das kommt durchaus vor. So, der Brahmana war sehr gütig und wusste, er braucht Hilfe, dieser König, und ging zu ihm und sagte, du bist so entsagt und so hingegeben. Also eigentlich singen die ja die Halbgötter von deinen guten Eigenschaften. Nicht? Und so rettete er den König, indem er ihm ein Töpfchen Anerkennung braucht. Das ist nämlich für Menschen in der Erscheinungsweise, die nach den Früchten ihrer Handlung streben, die immer mit anderen Worten belohnt werden wollen, immer anerkannt werden wollen für alles, was sie tun. Es ist lebenswichtig. So, das Ziel war nicht, Krishna zufriedenzustellen, Wenn du dich also konzentrierst auf deine Tätigkeiten und dabei nicht von vornherein verstehst, Mensch, ich tue das hier, um Krishna zufriedenzustellen. Ich tue das nicht, weil ich hier einfach ein Schlüsselmann des Tempels bin. Letztendlich kommandiere ich den Tempel, also bin ich Tempelkommander, weil ich Krishna zufriedenstellen will, weil ich den Devotees helfen will, ihren Dienst auszuführen, dann wirst du sehen, dass du nie in dieses Dilemma hineinkommst. Arjuna war es klar, der führte diesen Krieg, weil er Krishna zufriedenstellen wollte. Von sich aus, er wollte einfach in den Wald gehen und relaxen. Nicht auf einen Schlag aufhören. Anita?
Wie kann man diesen Wunsch der Anerkennung dann so changen, dass es einfach in die Richtung geht, eigentlich voll an Krishna zu gehen, zu stimmen?
Praktisch. Ja, praktisch. Man muss eigentlich über Krishna hören. Rukmini gibt ein gutes Beispiel hierfür. Rukmini hörte von Narada Muni über die Eigenschaften Krishnas, ohne ihn zu sehen. Und allein durch das Hören verliebte sie sich so in Krishna, dass sie nur noch Krishna wollte. So, das Hören über Krishna hat die wunderbare Natur, dass sie, dieses Hören ist wie ein Strom, was alle schmutzigen Dinge aus dem Bewusstsein heraustreibt. Doch nur jemand kann zuhören, der nicht so sehr nach der Anerkennung aus ist, wird gesagt. Jemand, der nur nach der Lobpreisung der materiellen Welt aus ist, das heißt, der selber lobt, gepriesen werden will und sich weltliche Menschen anschaut und sie lobpreist, wird nicht interessiert sein an Krishna Katha. Schau dir unsere mager besuchten Vorlesungen an. Das ist eigentlich so ein hochinteressantes Thema, aber ganz Berlin steckt jetzt in den Kneipen und in den Kino Anstalten und so weiter und so fort. So wenig kommen, weil die sind alle noch angezogen an der Lobpreisung der materiellen Welt. Ne? Anyway, du kannst das changen, wie du so schön sagst, oder übertragen, indem du anfängst, mehr über Krishna zu hören. Wenn du aber nicht über Krishna hörst, Anita, wird man zwangsläufig immer auf sich fixiert bleiben. Wenn man aber über Krishna hört, wird man merken, ja.
Aber ich habe dabei auch ein Problem festgestellt, und zwar, umso mehr ich mich hinzuwende, umso mehr überfallen mich manchmal regelrecht so, ich möchte jetzt nicht sagen, schlechte Gedanken, aber halt, ja, ich kann mich ausdrücken.
Ja.
So, ich mache mir irgendwie ein bisschen.
Sorge vielleicht auch, ja. Nicht? Ja.
Und also ich habe festgestellt, umso mehr ich meine Aufmerksamkeit auf ihn richte, umso mehr kommen auch solche Sachen auf mich. Und ich weiß nicht, wie ich mich davor schützen soll. Also ich kann nicht den ganzen Tag schlafen.
Ja.
Weil ich arbeiten muss.
Ja, klar, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auf der Anfangsstufe sehr natürlich. Wenn du dich dem Licht entgegenwendest, so heißt es, wird der Schatten erstmal stärker und zum Teil auch sehr erschreckend stark. Jeder neue Devotee hat das erfahren. Es liegt einfach darin, dass der Geist so unrein ist und so viele weltliche Eindrücke da drin sind, dass wir dann im Kontrast zu Krishna oder zu dem Spirit diese Dinge viel stärker wahrnehmen. Es ist nicht so, dass du denken müsstest, oh, das liegt jetzt an Krishna, dass diese Dinge oder am Krishna-Bewusstsein oder wie du formuliertest, dass du den Eindruck hättest, jetzt wo du dich Krishna mehr zuwendest, werden diese Dinge stärker. Nein, nein. Was passiert ist, der Kontrast wird einfach stärker. weil du gegenüber Krishna diese Dinge deutlicher erkennst. Wir sehen ja überhaupt in dieser Welt nur anhand eines Kontrastes. Wenn zum Beispiel kein deutlicher Kontrast zwischen Anita und der Wand bestehen würde, also in der Färbung und in der Formgebung, so würde man die Wand und Anita als eins betrachten. Also wir sehen das allereinfachste Beispiel. Wir sehen aufgrund eines Kontrastes. Auch man hat das bei Computerbildschirmen. Wenn die Buchstaben nicht deutlich einen Kontrast bilden zu dem Bildschirm, kann man überhaupt nicht wahrnehmen, was auf dem Computer steht. Deswegen gibt es auf dem Computer so eine Kontrastschalter, glaube ich, ne? Könnte man so nennen. So, wenn jetzt, wo du dich im spirituellen Leben beschäftigst, im Krishna-Bewusstsein und so viel reine Dinge erfährst, siehst du das, was schon immer da war, stärker. Und du merkst, oh ja, da liegt noch ein bisschen Schattenarbeit vor mir, die geleistet werden muss. Das ist gut. Denn jetzt kannst du anfangen, die Ärmel aufzukrempeln und die Dinge wirklich angehen, die vorher unerkannt in der Dunkelheit deines noch nicht so erleuchteten Bewusstseins lagen. Es ist so, dass ein Devotee auf verschiedenen Ebenen den Vorgang der Durchdringung, will ich mal sagen, absolvieren muss. Durchdringung meine ich, dass Krishna-Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen sich manifestiert, zum Beispiel auf der körperlichen. Vermeidet der Devotee strikt das zu sich nehmen von Fleisch und Alkohol, weil er weiß, dass dadurch sein Körper durch schlechtes Karma gefährdet wird. Auf der mentalen Ebene vermeidet der Devotee solche Tätigkeiten und Gedankeninhalte, die ihn weiterhin Gier, Zorn und Neid aussuchen. Er erlaubt es also, das Krishna-Bewusstsein auf seine Gedanken durchdringen. Und so wird der Devotee schließlich mit Körper und Geist auf der spirituellen Ebene situiert. So, bitte sei nicht erschreckt über das, was du erfährst im Augenblick, sondern sieh das als praktisch, wo gereinigt wird, da kommt erstmal der Staub hoch. Wenn du in ein Zimmer hineingehst mit einem Mop und anfängst zu moppen, dann wird zunächst einmal dir das Ausmaß des Staubes richtig bewusst werden. Wenn du aber Sorge trägst, dass dein Bewusstsein in einen rein, also ständig, dass du ständig inspiriert wirst, wirst du merken, dass die innere Kraft zunimmt und diese Schatten langsam dann auch weggehen. Ich würde dir empfehlen, in dieser Situation, den Arbeitsplatz kann man sehr gering beeinflussen. Es ist eine Frage, man kann natürlich den Arbeitskollegen Prasada mitbringen und sagen, ich habe hier was Leckeres aus dem Higher Taste dabei. Oder man könnte auf den Arbeitsplatz. Ich meine, ich möchte das auch nicht jetzt öffentlich in der Vorlesung, weil das etwas mehr Persönliches ist, was dein persönliches Leben betrifft. Aber prinzipiell sollte man versuchen, den Platz, an dem man arbeitet, zumindest da ein paar Anhaltspunkte zu montieren, die einem sozusagen und anderen eine spirituelle Inspiration gibt. Aber das ist nicht immer möglich. Der zum Beispiel jemand, der als Chirurg in einer Operationssaal arbeitet, der kann nicht ständig den Hare Krishna Mahamantra laufen lassen über die Krankenhausanlage und Bilder im Chirurgiesaal, da Operationssaal aufhängen. Das mag nicht möglich sein. Es gibt also, aber dann soll man wenigstens zu Hause eine reine Atmosphäre schaffen. Dass man da einfach ein bisschen aufräumt und Essentielles oder Inspirierendes trennt von solchen Dingen, die einen immer wieder ablenken und den Geist immer wieder, sagen wir mal, in die gewohnten Bahnen zieht. Und dann wird man merken, dass dieses Auftreten von den von den stark umrissenen Schatten einfach aufhört. Bei mir persönlich war das auch so, als ich die ersten Male in den, oder nachdem ich Kontakt hatte mit dem Tempel und dann den Tempel anfing, zunächst einmal, ja, einmal im Monat zu besuchen, bemerkte ich diese Sache, die du eben geschildert hast, nämlich, dass der Geist einfach so unruhig war und so unstetig. Wenn ich vor dem Altar stand, dann dachte ich plötzlich Dinge, die also so wenig mit dem spirituellen Leben zu tun hatten und sogar erschreckend materialistisch waren. Ich dachte, was ist los mit mir? So habe ich ja früher gar nicht, war ich doch einigermaßen zivilisiert in meinen Gedanken. Wie kann ich denn jetzt so etwas denken? Aber ich weiß jetzt, dass ich früher überhaupt nicht so zivilisiert war, wie ich immer denken wollte. Und dass das schon immer da war, aber im Kontrast eben stärker hervorkam. Da habe ich ja einmal mit Devotis darüber gesprochen, genauso wie du diese Frage stellst. Und die Devotis sagt mir, versuche, zunächst einmal, das ist ein Reinigungsvorgang, das ist gut, aber damit du nicht immer wieder diese komischen Dinge sehen musst, also die da in Gedankenbildern plötzlich herüberwabern aus dem mentalen Laboratorium, dann versuche dich mit in deiner privaten Atmosphäre zu umgeben mit Dingen, die dich weiterhin läutern. Ist ja klar, wenn du in der materiellen Welt agierst, wirst du immer wieder infiziert werden, besonders jetzt im Sommer, wo die Menschen so nach Sinnbefriedigung gehen und sogar gieren danach. Es ist klar, dass man immer wieder ein bisschen so und so weiter verunreinigt wird. Ja, sofort. Ich muss nur sagen, Mutter und Sohn, die beide reagieren genau gleich. Der Sohn hat auch hier im Rücken was gekriegt. Dino, dann sorg dich doch ein bisschen um die Mutter, dass sie vielleicht ein bisschen was. Bewegung, gut, dann geht das schon. Gut, ja. Ja, bitte.
Da habe ich da ein kleines Problem. Ich muss für eine Frau, für die ich arbeite, muss immer Fleisch schneiden.
Oh und ja.
Das ist mir immer sehr unangenehm. Also ich versuche immer, wenn ich dieses Fleisch schneide, daran zu denken, also dass demjenigen, der es getötet hat, vergeben wird, dass es hier zum Krishna geht und dieses nicht normal erleiden muss.
Ja.
Aber trotzdem habe ich so ein schlechtes Gewissen. Jedes Mal, wenn ich es schneide, das ist mich gar nicht. Also ich denke,
kann man der Frau nicht sagen, die Vorteile einer vegetarischen Ernährung mitteilen? Ach, für die Katze. Es gibt aber bei Tierhandlungen, also ich habe mich mit dem Problem auch befasst, gibt es vegetarische Katzennahrung, im Ernst. Da ist alles drin, was die Katze braucht. Also ich habe davon gehört, hoffentlich ist nicht eine Übertreibung oder so, erkundige dich doch mal.
Ja, und aber ich weiß nicht, also die Frau, die ist sehr hartnäckig.
Ja.
Sie besteht darauf, dass die Katze jeden Tag ihre Roulade kriegt, also das ist irgendwie wirklich alle mit Hunger, aber die Katze hat ihre Roulade.
Musst du so einfach sagen, jetzt ist schön und gut, dass sie so katzenfreundlich sind, das kann ich auch empfinden, ist auch ein Prachtstück von Katze, nicht, damit sie nicht Angst hat, dass du katzenfeindlich denkst, aber es gibt hier etwas viel Gesünderes und Besseres. Das, was ihre Katze Sprungkraft, Intelligenz und Vitalität verleiht. Nicht? Sozusagen, so auf so einer ganz komischen, so einer ganz groben Ebene musst du das lösen. Nicht?
Ja,
wenn ich
einsteige, was mache ich denn?
Einfach, dann muss man noch cleverer sein. Sozusagen, jetzt habe ich eine Zeitung. Schnitt gelesen in der hochzuverlässigen Bildzeitung, wo draus hervorgeht, dass das Fleisch im Augenblick total vermiest ist von und so weiter. Irgendwie so. Es wäre gut, wenn du nicht mehr Fleisch schneiden müsstest. Das ist, denn obwohl du da mit diesen Gedanken versuchst, dem Ganzen so ein bisschen einen spirituellen Boden zu geben, bleibt das Faktum doch da, dass du in einer sehr unzivilen Handlung teilnimmst, einer sehr karma trächtigen Handlung eigentlich. Nicht, und es wäre gut, wenn man das vermeiden kann. Zur Not musst du halt sagen, es tut mir sehr, sehr leid. Es ist diese eine Tätigkeit, die ich aus privaten Gründen nicht ausführen kann. Und wenn sie dann wissen will, was ist denn diese private Gründe, sagst du, eine Allergie gegen das Fleisch. Da musst du vielleicht ein bisschen, wenn es also jemand ist, dem du nicht vom Karma erzählen kannst.